Heute ist der Sonntag Jubilate. Jauchzt Gott in alle Lande. Und dazu ist uns die Epistel gegeben aus dem ersten Johannesbrief. Und dort heißt es im 5. Kapitel die Verse 1 bis Vers 4. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben. Denn wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Amen. Der französische Dichter und Schriftsteller André Gide ist einer interessanten Frage nachgegangen. Was ist denn eigentlich aus jenen Menschen geworden, die von Jesus geheilt worden sind? Er dachte lange darüber nach und dann packte er seine Antwort in eine bewegende Legende, die ich Ihnen nacherzählen will. Als Jesus wieder in die Stadt kommt, findet er sie völlig verändert vor. In dem Palast trifft er den Aussätzigen, dem er eine neue Haut geschenkt hat. Ein lukullisches Mahl löst das andere ab und eine rauschende Ballnacht folgt auf die andere. Müsste der, der so lange aussätzig war, sich nicht um die kümmern, die auch aussätzig, ausgestoßen und isoliert sind? Deshalb stellt ihn Jesus zur Rede. Aber der Mann antwortet, du hast mich geheilt, ich war aussätzig. Wieso sollte ich anders leben? Als Jesus in das Büro kommt, trifft er den Blinden, dem er neue Augen geschenkt hat. Die Kasse klingelt an einem fort und die Bilanzen laufen als endlos Papiere über den Kontortisch. Müsste der, der so lange blind war, sich nicht um die kümmern, die auch blind sind und nichts mehr sehen können und abgeschnitten? Deshalb stellt ihn Jesus zur Rede. Aber der Mann antwortet nur, ich war blind, aber du hast mich sehend gemacht. Warum? Warum sollte ich ein anderes Leben haben? Und in der Bar trifft Jesus den Gichtbrüchigen, dem er neue Glieder geschenkt hat. Laute Musik tönt durch den Raum und volle Gläser machen die Runde. Müsste der, der so lange gichtbrüchig war, nicht nach denen schauen, die auch gichtbrüchig und bettlägerig und krank sind? Deshalb stellt ihn Jesus zur Rede. Aber der Mann antwortet nur, ich war gichtbrüchig, aber du hast mich auf die Füße gestellt. Warum sollte ich ein anderes Leben führen? Traurig. Tief traurig geht Jesus aus der Stadt. Und als er dort am Tor noch einmal in einen Graben schaut, liegt dort ein junger Mann, weinend. Jesus bleibt stehen und fragt, junger Mann, warum weinst du? Und er schaut ihn an. Er kennt in dem Wanderprediger den Wunderheiler und sagt, du hast mich doch auferweckt. Ich war tot. Was soll ich anderes mit meinem Leben anfangen? Die Geschichte bricht an dieser Stelle ab, aber eigentlich hätte sie André Gide weitererzählen müssen. Jesus kommt dann in unsere Stadt. Auf dem Bahnhof trifft der Reisende, auf der Königsstraße trifft der Musizierende, auf dem Schlossplatz trifft der Demonstrierende, in den Geschäften Kaufende, in den Büros Arbeitende, in den Praxen Wartende, lauter Menschen, denen er nicht nur neue Augen, neue Glieder und eine neue Haut geschenkt hat, sondern ein neues Leben. Gott schenkt nicht weniger Kraft seiner Auferstehung als dies, eine neue Geburt, eine neue Existenz, ein neues Sein. Wirklich, dieser Gott schenkt ein neues Leben. Aber der Reisende jagt seinem Zug nach. Der Musizierende hat nur seine Melodie im Kopf. Der Demonstrierende brüllt nur seine Parole in die Gegend. Und der Kaufende will nur das Angebot, das Sonderangebot nicht verpassen. Müssten nicht die, die so vieles geschenkt bekommen haben, nach denen schauen, die leer sind und ausgepumpt und am Ende. Aber sie oder sie antworten nur, was soll ich anders leben? Was soll ich ein anderes Leben haben? Was soll ich ein anderes Leben führen? Was soll ich anders mit meinem Leben anfangen? Jesus geht auch traurig aus unserer Stadt. Liebe Freunde, so ist es doch. Es ist doch traurig, wenn das neue Leben nur als Taufbescheinigung im Stammbuch abgeheftet wird. Es ist doch ein Jammer, wenn diese neue Geburt nur als Konfessionszugehörigkeit im Personalcomputer gespeichert ist. Es ist doch zum Heulen, wenn der Glaube an Jesus Christus nicht zum Leben mit Jesus Christus führt. Glaube und Leben können doch nicht nebeneinander stehen bleiben wie zwei zugeschnürte Pakete. Gott mag keine fromme Schizophrenie. Auf diesem Hintergrund müssen Sie den Apostel verstehen. Wenn er in seinem typisch johannäischen Spiraldenken sagen will, Glauben ist Lieben. Lieben ist Gehorchen. Und Gehorchen ist Überwinden. Passen wir auf. Zum Ersten, Glauben ist Lieben. Es gibt solche, die schränken den Glauben nur auf das Denken ein. Diese Welt ist ohne diesen Christus, der so viel Denkanstöße in den Gleichnisreden und in der Bergpredigt hereingebracht hat, überhaupt nicht zu denken. Doch man muss die Sache mit Jesus bedenken. Eine Philosophie, eine Weltphilosophie ist ohne diese christlichen Eckwerte überhaupt nicht denkbar. Glaube ist Denken. Und die anderen, die engen den Glauben auf das Fühlen ein. Das ist modern geworden. Vor einer Meditationskerze gehen ihnen warme Ströme durch den Adern. Bei einer Predigt oder Andacht fühlen sie den religiösen Puls, ob ihnen denn jetzt diese Worte des Pfarrers etwas bringen. Und auf den Rhythmen frommer Liedermacher fahren sie ab. Glauben ist Fühlen. Und dann gibt es solche, die sagen, Glauben ist Verzichten. Sie steigen vom Auto auf den Radesel um. Sie kaufen keinen Kunstdünger mehr für ihren Garten. Und sie propagieren das einfache Leben mit Knäckebrot und Müsli. Glaube ist Verzichten. Glaube ist Verzichten. Nun soll dieses Verzichten und Fühlen und Denken nicht karikiert werden. Aber Glaube ist doch mehr. Es dreht sich nicht nur um das eigene Ich. Glauben ist weiter. Es kurft nicht nur um die eigene Achse. Glaube ist größer. Es geht doch nicht nur um meine eigene Person. Glaube ist Lieben, Freunde. Glaube ist Gott lieben. In Abwandlung eines Wortes von Goethe könnte man sagen, Gott lieben ist des Glaubens liebstes Kind. Und Liebe macht verrückt. Das wissen junge Leute. Liebe macht verrückt. Es verrückt den Schwerpunkt aus mir heraus auf diesen Gott hin. Mein Leben macht eine völlig neue Bahn, angezogen vom Magnetfeld seiner Kraft. Er wird tatsächlich zur zentralen Mitte meines Lebens. Glaube ist Lieben. Und Glaube verdreht den Kopf. Auch das wissen wir. Man schaut plötzlich in eine ganz andere Richtung. Man sieht Dinge, die man vorher gar nicht gesehen hat. Ein neuer Horizont geht einem auf. Man sieht diesen Jesus Christus, der nur zum Staunen Anlass gibt. Glauben ist Lieben. Und Liebe, und so hat es einer gesagt, ist zu 3/4 nur von der Neugier bestimmt. Man gibt sich nicht mehr mit irgendwelchen Parolen zufrieden und Sätzen. Man will immer mehr hören von diesem Gott, der aus Liebe zu seinen Geschöpfen sich seinen einzigen Sohn vom Herzen gerissen und in diese Welt geschickt. Man will immer mehr hören von diesem Leidensmann, der diesen Dornenweg bis Golgatha ging. Man will immer mehr erfahren von diesem Gekreuzigten, der für mich und meine Schuld dort gestorben ist. Man will doch immer mehr lernen von dem Auferstandenen, der dem Tod den tödlichen Stich versetzt und der mich in die Lage versetzt, trotz den Gräbern hier einfach mit Hoffnung weiterzuleben. Liebe dir ergebe ich mich, dein zu bleiben ewiglich. Glaube ist Liebe, aber das andere schließt sich nahtlos an. Lieben ist Gehorchen. Denn wer Gott liebt, bekommt es sofort mit seinen Geboten zu tun. Hier heißt es, daran erkennen wir die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Sicher gilt noch Augustins mutiges Wort, liebe und tue, was du willst. Liebe macht erfinderisch und ist nicht unbedingt an Maßstäbe und Modelle und Stile gebunden. Aber Glaube und Liebe, Liebe und Gebote sind doch nicht zwei Paar Stiefel, sondern die Gebote wollen die Liebe nur schützen. Liebe und Gebote entsprechen einander, denn Gebote sind Gebiete, auf denen sich diese Liebe bewähren soll. Zum Beispiel, ein Sohn reibt sich an seinen Eltern. Ihm passt dieser autoritäre Erziehungsstil überhaupt nicht. Und dieses vorgestrige Reden geht ihm senkrecht auf den Geist. Und deshalb steht er eines Tages auf und spricht mit seinem Vater und stieß ihm kräftig die Meinung aus Liebe zur Wahrheit, sagte er, aber ist das Liebe? Du sollst deinen Vater und Mutter ehren. Es heißt nicht, du sollst deinen Vater und deine Mutter ändern. Vater und Mutter ehren ist doch das vierte Gebot. Eine junge Frau erwartet ein Kind. Nach der ersten Untersuchung sagt der Arzt, dass dieses Kind nicht ganz normal geboren werden könnte, weil sie eine Krankheit hinter sich hatte. Und dann geht sie in die Klinik und lässt abtreiben. Aus Liebe zum Kind, sagt sie. Aber ist das Liebe? Tod durch Liebe. Du sollst nicht töten, sagt das Gebot. Ein verheirateter Ehemann trifft ein Mädchen. Er fühlt sich von ihr verstanden und voll angenommen. Seiner Ehefrau macht er nur Schwierigkeiten und lässt sich scheiden. Aus Liebe zur Frau, sagt er, du sollst nicht Ehe brechen, sagt das Gebot. Alle Gebote sagen, was Liebe soll. Alle Gebote meinen, was Liebe will. Alle Gebote klären die Liebe auf. Doch, lieben ist Gehorchen. Und dabei ist es doch nicht, wie Schiller meinte, der Riesenkampf der Pflicht, sondern das Sonnenklare der Natur. Wer von Gott geboren ist, ist in eine Familie hineingeboren. Unser Gott ist kinderfreundlich. Unser Gott ist kinderlieb. Er hat nicht nur eine Stube voll, sondern er hat eine Erde voll Kinder. Christen haben einen Haufen von Geschwistern, die so denken sollten wie jener Bub, der seinen gelähmten Bruder auf dem Rücken zur Schule trug. Es gab noch keine Behindertenbusse und deshalb hatte er diese Aufgabe in der Familie übernommen. Und als er eines Tages des Weges entlang ging und ein Fremder stehen blieb und sagte, ja, Bub, hast du eine schwere Last? Da sagte der Junge, nein, das ist keine Last, das ist mein Bruder. Das ist mein Bruder. Wir haben doch auch sehr viel auf dem Rücken. Der hat jenes auf dem Buckel und der andere hat jenes im Kreuz. Und der hat wieder jenes zu schleppen. Wir meinen immer wieder, es sei zu viel und wir vermuten, darunter zusammenzubrechen, weil es zu schwer ist. Und Johannes sagt, seine Gebote sind nicht schwer. Es ist noch keiner zusammengebrochen, der die Last der anderen getragen hat. Wer Gott liebt, liebt auch seine Familie. Wer seinen Herrn liebt, liebt auch seine Kinder. Wer Jesus liebt, liebt auch seine Geschwister. Lieben ist gehorchen. Auch wenn es viel Überwindung kostet. Wir wissen das. Und deshalb hängt Johannes gleich den dritten Satz an. Gehorchen ist überwinden. Einer, der die Lasten anderer getragen hat wie kaum ein anderer, war Johann Heinrich Wichern. In der Mitte des 19. Jahrhunderts zog er junge Leute aus der Hoffnungslosigkeit und kämpfte um sie, wie nur ein Vater um seinen Sohn kämpfen kann. Rückschläge machten ihm nichts aus. Störungen ließen ihn nicht aufgeben. Er kämpfte weiter, er biss sich weiter. Trotz allen Schwierigkeiten baute er das große Liebeswerk des Rauen Hauses in Hamburg. Aber interessanterweise, dieser Mann hatte als Lebensmotto nicht ein klassisches Zitat der Liebe gewählt, etwa, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wir können es ja doch nicht, sondern über seinem Schreibtisch hing der Satz, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Der Glaube an Jesus, der hilft weiter. Der Glaube an Jesus, der führt drüber. Der Glaube an Jesus bringt uns doch den Sieg. Der Junge war 16 Jahre alt, als der Arzt die schwere Krankheit diagnostizierte, MS, Multiple Sklerose. Und dann übernahm die Mutter die Last dieses Jungen. Und jeden Abend setzte sie sich in sein Bett, hielt die Abendandacht und schloss mit den Worten, Herr, schenk uns deinen Frieden. Und jeden Abend wurden die Lippen des Jungen so dünn wie eine Rasierklinge, dünn aus Trotz und Auflehnung und Gotteshass. Jeden Abend die Andacht und jeden Abend die Ablehnung. Der Junge konnte es nicht übernehmen. 6 Jahre lang. Und dann geschah es. Als sie eines Abends die Andacht schloss, schenk uns deinen Frieden. Da sagte es der Bub laut und vernehmlich. Amen. Hatte sie recht gehört? Der Mutter zitterten die Hände, das Buch glitt ihr aus den Fingern. Konnte das wahr sein? Amen, hat er gesagt. Ein gesprochenes Ja. Eine übernommene Welt. Eine überwundene Welt. Ein herrlicher Sieg. Vielleicht hat Ihr Sohn, den Sie zu tragen haben, noch kein Ja gesagt. Vielleicht hat die Tochter, die Sie zu schleppen haben, noch kein Ja gefunden. Vielleicht hat der, der Ihnen aufgebunden ist, noch nie den Mund aufgemacht. Mit Ihrer so schweren Bürde, die Sie heute Morgen hier hereingetragen, stehen Sie oft wie vor einer Riesenwand, die nicht zu überwinden ist. Gewiss, mit Ihrem Mut und Ihrer bisschen Nächstenliebe ist das nicht zu schaffen. Aber der Glaube an Jesus Christus überwindet. Jesus Christus ist der Sieger. Der, der selbst die ganze Last unseres Lebens hinaufgetragen hat ins Kreuz. Er hilft, dass Sie nicht zusammenbrechen. Er hilft, dass Sie weiterkommen. Und er hilft, wenn Sie an ihn glauben, dass Sie seinen Sieg erreichen werden. Doch Jesus Christus hilft, dass diese Spirale nicht vorzeitig abbricht. Glauben ist Lieben. Lieben ist Gehorchen. Gehorchen aber ist Überwinden. Unser Glaube ist der Sieg. Amen.